Gedächtnisgeflüster.
Der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder. Heute ganz persönlich.
Schatzkammer, Memoria, Erinnerung.
Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer und ihrem Gast
Matthias Strolz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem interessanten Gast in meinem Gedächtnisgeflüster. Für meine HörerInnen aus dem deutschsprachigen Ausland, die Matthias Strolz vielleicht noch nicht kennen. Er hat 2012 die Partei NEOS gegründet, das neue Österreich. Ein Jahr später ist er bei den Nationalratswahlen sofort mit dieser Partei in den Nationalrat eingezogen. 2018 dann zog er sich aus der Politik zurück und ist nun, wie er selbst sagt, ein Gärtner des Lebens. Matthias Strolz schreibt Bücher, er inspiriert Menschen in seinen Vorträgen, ist Organisationsentwickler, Berater, Coach und er hat auch das Startup Story.one mitbegründet, von dem ich hier schon erzählt habe. Ich verlinke seine Webseite natürlich in den Shownotes. Und auf seiner sehr sympathischen Über-mich-Seite kannst du ihn noch näher kennenlernen. Und nun wünsche ich dir genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich sie hatte, als ich dieses Gespräch mit Matthias Strolz geführt habe. Matthias, jawohl. Ich freue mich so, dass du heute da bist und der zweite Gast in meinem Gedächtnisgeflüster.
Ich freue mich auch sehr.
Und Matthias, ich war am Anfang, nachdem du zugesagt hast, war ich fast ein bisschen gestresst, weil ich mir gedacht habe, wow, der Matthias, der war jetzt ja in gefühlt 100 Podcasts zu Gast. Was werde ich denn fragen, was er noch nicht gefragt worden ist? Aber dann, Matthias, ist es mir gekommen, ganz einfach. In meinem Podcast Gedächtnis, Geflüster ist ja der rote Faden Memoria.
Ja.
Und das ist Gedächtnis und Erinnerung. Und das wird unser Fokus heute sein, Matthias.
Gut.
Und ich möchte gleich zuerst mit Gedächtnis anfangen. So auf einer Skala von 0 bis 10, wo würdest du sagen, würdest du jetzt im Moment dein Gedächtnis da einschätzen?
Na, ich hätte sofort den Wunsch zu differenzieren,
okay,
was
bitte.
Nicht erlaubt ist oder schon.
No, natürlich. Naja,
ich habe also so dieses Gedächtnis im Sinne von, merkst du dir die Einkaufsliste, Telefon, ich kann nicht einmal die Telefonnummer meiner Frau, das ist eine große Schande.
Ja.
Da bin ich nicht gut, das ist drei von zehn. Und dann gibt es so ein, ich habe ein soziales Gedächtnis oder ein emotionales Gedächtnis. Das ist gut, da bin ich bei 8.
Ja,
9,
super.
Ja, so irgendwie.
Ja, das ist ganz toll, dass du sofort von selbst differenziert hast, weil das wollte ich jetzt nämlich machen und wollte dich zuerst ganz bewusst fragen, was merkst du dir besonders gut? Weil da sind wir eher immer zögerlich. Die Menschen fangen meistens mit dem, du hast auch angefangen mit dem, was du dir nicht so gut merkst. Wie kann man das verstehen? Das klingt spannend. Also du merkst dir emotionale Dinge gut?
Ja, die... Also ich bin schon so ein bisschen wir sind alle soziale Tiere, wir Menschen. Aber das hat mich ja immer fasziniert. Deswegen war die Politik jetzt nicht irgendwie random, sondern das lag logischerweise auf dem Weg, weil mich immer schon fasziniert hat, wenn wir Menschen miteinander tun. Also ich kann Stimmungen bewusst und wahrscheinlich sogar unbewusst abgreifen, memorieren oder memorisieren, wie heißt das so?
Memorieren.
Memorieren. Hat nichts mit Marmor zu tun. Memorieren, natürlich, memorieren. Und in gewissen Situationen und Kontexten, die offensichtlich eine Art Ähnlichkeit dann aufweisen, steigen diese Erinnerungen wieder hoch, Assoziationen etc. Und ich glaube, also ich habe auch gelernt, zum Beispiel von der Vivian Dittmar gibt es ein großartiges Buch, das Innere Navi. Die Vivian Dittmar ist eine systemisch Integrale, so wie ich auch. Die ist aufgewachsen auf Bali in Deutschland und USA, hat verschiedene Kulturhintergründe integriert. Super spannend, schreibt ein Buch, wo sie 5 Disziplinen des Denkens dekliniert. nämlich die Ratio, auf die wir trainiert werden, in unserem Schulsystem ganz, ganz wesentlich, also Gedächtnisleistung, Hirnleistung im weitesten Sinn, die Intuition. Und das war mir noch einmal sehr hilfreich zu begreifen und zu schärfen. Die Intuition ist jetzt nicht irgendwo die göttliche Eingabe, sondern sie ist viel stärker, als wir vielleicht landläufig glauben, ein Bauchhirn. Also es ist eine Rechenleistung, die Intuition, eine unbewusste Rechenleistung. Das heißt, es hat meinen Blick auch geschärft dafür, dass offensichtlich hier Dinge abgespeichert werden, nicht nur im Kopfhirn, sondern auch im Bauchhirn, die mit zunehmender Lebenserfahrung natürlich deine Intuition auch nähern, weil die Intuition wesentlich auf Erfahrung zurückgreift.
Genau.
Ich würde mal sagen, nicht nur auf Erfahrungen in unserem jetzigen Leben, sondern epigenetisch.
Unglaublich.
Auf Wissen, das in uns eingespeichert ist, über die Generationen, über die Kultur.
Ja, also ich kann mir vorstellen.
Über unsere verschiedenen Leben, falls wir an Karma glauben.
Ja, aber dadurch, dass du dich so intensiv mit dem befasst, hast du jetzt natürlich dieses Bewusstsein für dieses emotionale Gedächtnis, was du sagst, sehr, sehr spannend. Und das, was du vorher gesagt hast, diese eben Einkaufslisten, Telefonnummern und so, das ist ja wirklich etwas, was man lernen kann. Kann man lernen. Und da bin ich ja gerade mitten in der spannenden Vorbereitung. Einfach mehr merken. Das wird mein Online-Kurs, wo ich den Menschen das einfach zeige, wie ich es mache. Und deswegen mache ich ja jetzt immer diese Umfragen auch. Wenn eine gute Fee kommt mit dem Wunsch, gutes Gedächtnis, was würdest du dir besser merken können? Kommen ja immer diese Wünsche und ganz vorne steht zum Beispiel Namen merken.
Ja.
Aber eine letzte Frage noch zum Thema Gedächtnis. Merkst du irgendwie Veränderungen so im Prozess des Älterwerdens? Ich meine, du bist ja noch ein junger Hupfer.
Nein, merke ich schon. Wir haben auch öfter Diskussionen mit meiner Frau drüber, weil auch deren Sensorium geschärft ist hier, weil ihr Vater an Demenz verstorben ist. Also über 10 Jahre in recht jungem Alter. Also er war Lehrer und ist aus dem Beruf heraus in die Krankheit eigentlich. Was eine schwierige Krankheit ist. Über 10 Jahre ein harter Abschied. Also wenn halt all das passiert, was man so kennt, landläufig, bis irgendwann die eigenen Kinder nicht mehr erkannt werden oder zumindest nicht mehr bewusst. Also insofern ist das Thema natürlich Vergessen oder Vergesslichkeit immer auch da in unserer Familie. Und das haben ja ganz viele Menschen, diese Angst, boah, hoffentlich bekomme ich nicht Alzheimer oder so. Den Gedanken kenne ich schon auch. Da habe ich so eher ab und zu den Reflex.
Ich kenne ihn auch. Ich hatte auch zwei Fälle in meiner Familie. Ja.
Und bist du da auch so, und wie gehst du um mit der Angst?
Also für mich ist das ein Motivator, genau das zu tun, was ich
zu
tue.
Wie Training, okay.
Ja,
ich denke mal ab und zu, vielleicht, wir haben wirklich viel gesoffen als junge Burschen, also bis halt ins hohe Studentenalter. Ne? Ab und zu denke ich mir, vielleicht habe ich ein Teil beschädigt damals, ne?
in meinem
weitläufigen Hirn.
Ja, aber das ist ja, und das ist ja das, was mich so positiv optimistisch stimmt. Natürlich, Demut ist angebracht. Wenn das in meinem Körper angelegt ist, ist das eben mein Schicksal. Aber es gibt so viele Studien, die beweisen, wir können es hinausschieben, bis zu 20 Jahre hinausschieben.
Wahnsinn.
Und mein Opa hat es mit 79 bekommen. Und 99 würde ich gerne werden. Also wenn dann der Herr Alzheimer um die Kurve kommt, dann ist es mir egal.
Okay.
Genau. Matthias, dann möchte ich gerne mit dir zu diesen wertvollen Schätzen kommen.
Gedächtnisgeflüster. Ganz persönlich. Schätze aus der Erinnerungskiste.
Also Memoria, Erinnerung, weil Erinnerungen machen uns ja zu dem Menschen, der wir sind. Und das sind wirkliche Schätze, die wir in unserer Schatzkammer namens Gedächtnis gespeichert haben. Und nachdem wir beide ja mit Bildung sehr verbunden sind, also das war dir als Politiker immer ein Anliegen. Ich war 41 Jahre Pädagogin. Welches Erlebnis oder welche Erinnerung fällt dir spontan ein, wenn du so an deine Zeit in der Schule zurückdenkst? Gibt es da irgendetwas, was da so spontan kommt?
Wie ich in der Bibliothek meines Religionslehrers sitze und recherchiere für meine Fachbereichsarbeit. Ich war der erste Jahrgang, der eine Fachbereichsarbeit schreiben konnte. Das war der Vorläufer der heutigen vorwissenschaftlichen Arbeit.
Genau.
Das war eine Option, die ich als einziger gezogen habe in der Klasse. weil mich hat eigentlich in der Oberstufe die Schule sehr genervt. Und ich habe aber alles geliebt, was ich für mich selbst entscheiden konnte. Also ich war dann Landesschulsprecher, konnte mir selber Entschuldigungen schreiben, habe jedes Seminar besucht, quer durch Österreich, habe freiwillig Vorträge gehalten zur Hexenverfolgung in Vorarlberg am Tag der offenen Tür in der Schule. Also da war mir kein Aufwand zu viel. Mhm. Das hat mir taugt, wenn ich selber irgendwie das Lerntempo entscheiden konnte. Und deswegen war es keine Frage für mich, ich mache diese Fachbereichsarbeit mit dem Religionslehrer, der war der coolste Lehrer damals, der Werner, frisch mit großem Enthusiasmus und progressiv in seinen, war super. Der war aus demselben Tal auch wie ich, im Klostertal, und wir waren in Bludenz, war der einzige Klostertaler in der Oberstufe, in der Klasse, da bist du auch ein bisschen ein Outlaw, mhm. ne? Und er war auf halbem Weg nach Bludenz, insofern quasi in meiner Hut. Und das war schon beeindruckend, da in seiner Bibliothek zu sitzen, weil jetzt so eine Bibliothek in dieser Form habe ich nicht gekannt. Und da habe ich mich angenähert an die katholische Soziallehre, das war mein Thema. Okay. Spannend. Ja, also war im weitesten Sinne ein politisches Thema natürlich. Ja. Nicht im weitesten Sinne, sondern das ist quasi die politische Ausprägung der römisch-katholischen Kirche, wäre die katholische Soziallehre.
Und okay, und das ist spannend, dass das eine Erinnerung quasi ist, die geblieben ist von der Schule, weil sie dich auch geprägt hat.
Total, ja.
Ich habe jetzt eher gedacht, das wird so ein Streich oder irgendwas. Aber ja. Ich habe ja noch andere Fragen, vielleicht kommt das dann. Schau. Was ich auch gerne möchte, weil diese Schatzkammer, Gedächtnis können oder Erinnerung können wir auch füllen mit Erinnerungen von anderen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt dann so eine Generationen-Rally ausgedacht, so gestern, heute Morgen. Gestern, so deine Großeltern, deine Oma und dein Opa. Kannst du dich erinnern, haben die dir vielleicht Dinge erzählt, so aus dem Jahre Schnee, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, die es damals gegeben hat und die du dir dann gar nicht mehr vorstellen konntest? Gibt es da irgendwelche Dinge?
Ja, total. Zum einen wilde Geschichten, wie sie halt früher im Umgang auch mit, das Thema Geister hat mich total interessiert.
Wirklich,
das, ja. Und da haben ja die Täler und Regionen ganz arge Geschichten gehabt, wie, also meine Eltern waren einmal auch Geschäftsführung im Konsum in Österreich, in Wald am Arlberg. Und dass in diesem Konsumgebäude wurden zwei Pächter nacheinander umgebracht. Mhm. So also ganz eine wilde Geschichte. Und wirklich die Leute in dem Haus haben übereinstimmend voneinander berichtet, dass es da geistert.
Ja.
Die Geschichten haben immer gefesselt. Meine Mutter hat auch gesagt, das hat Schritte gegeben. Und sie hat halt immer gebetet. Und eines Nachts, ja, also ihr Nachbar, der hat immer mit dem Beil unterm Bett geschlafen, wirklich? Weil der hat auch so Angst gehabt. Und eines Nachts kamen die Schritte bis zu ihrem Bett. Mhm. Und sie dachte, jetzt ist sie dran. Aber das war die Verabschiedung gleichermaßen. Also das, wenn man so will, im landläufigen Glauben ist die arme Seele,
ja.
Die hat sie an diesem Moment ihre Erlösung bekommen und sich auch nochmal bedankt für eine Person, die immer für sie gebetet hat um Erlösung.
Also
super spannend, und ich finde das deswegen auch spannend, weil ich mich ja dann auch mit Schamanismus beschäftigt habe, mit der Unterwelt, Oberwelt, und weil auch der Schamanismus davon ausgeht, dass sich Seelen auf dem Weg in die andere Welt verirren können. Und der Schamanismus kennt auch sogenannte Seelenführer. Mhm. Also das ist natürlich schon spannend, dass der Volksglaube zumindest bis in die, ich glaube jetzt ist es nicht mehr so verankert, aber bis in die 80er Jahre in den Alpen zu ganz ähnlichen Bildern kam, wie offensichtlich indianische Völker oder die First Nation in Nord- und Mittelamerika und Südamerika. Ne? Also man könnte ja fast sagen, ja, vielleicht ist was dran. Ne? Also ich glaube, es ist was dran, natürlich.
Ja, spannend.
Aber natürlich darfst du das halt kaum laut sagen, weil sonst sagen sie bisher grober bei mir umarmen.
Ja, aber
schreibe ein Kastaniengedicht,
heißt,
aber dir darf ich. Ja?
Es heißt ja Gedächtnisgeflüster.
Ja.
Wir flüstern das ja.
Wir flüstern.
Das hört uns keiner. Ja, genau.
Okay.
Und wenn du so an deine Oma oder Opa denkst oder an Verwandte, die schon lange gestorben sind, und du könntest ihnen noch eine Frage stellen, gibt es da irgendeine Frage, die du diesen Menschen stellen würdest, die so keine Ahnung, vor 70, 80 Jahren gelebt haben.
Ja, mich interessieren die Kriegsgeschichten schon sehr.
Ja.
Und ich war noch zu jung, um die aufzufangen. Ich habe jetzt gerade für meinen Patenonkel, also für meinen Firmengötti und Onkel, auf Story One ja. ein Account angelegt, weil er ist 82 und jetzt, das ist, mit 82 sind die Leute teils nicht mehr so wendig, ja. dass sie sich da selbst einen Account anlegen. Aber er hat eben Geschichten auch geschrieben, Erinnerungen aus der Nazi-Zeit, berührend, wo er Schulbub war und halt, wir sind auf Story One auch zu finden, wie er mit 6 an seinem Lehrer vorbeigeht ja. und sagt Grüß Gott und der gibt ihm ein Watschen, dass er ihn auf den Boden wirft und sagt, das heißt nicht Grüß Gott, sondern auf, Hand raus, Heil Hitler, 10-mal, ja, und also solche Geschichten halt. Oder wie sein Cousin, der 16 war, am Kirchplatz nach der Kirche gesagt hat, naja, sicherlich nicht, dass sie mich jetzt da einberufen. Irgendjemand muss ja auch schauen, dass der Hof weiterläuft. Ja. Was glauben denn die denn? War also sehr vollmundig in seiner Kritik des Nazi-Regimes. Das hat keine 3 Stunden gedauert. Das war das natürlich beim Obernazi des Dorfes. Und 3 Tage später, da hat er den Marschbefehl gehabt. Kam nie mehr zurück, war Kanonenfutter. Das haben sie damals gewusst. Ne? Ja. Es sind unglaubliche Geschichten. Und die müssen wir uns erzählen, weil wir glauben, das sind Dinge, die geschehen woanders. Wir sind die Guten. Mhm. Und das, nein, wir sind Menschen alle. Und es wohnt Licht und Schatten in uns. Und es gab Zeiten, wo der Schatten gefüttert wurde. Und der wurde so groß, dass wir offensichtlich bereit waren, unseren Nachbarn in den sicheren Tod zu schicken, nur weil er gerade vollmundig war. Und diese Geschichten zu heben, aber die haben natürlich noch viel mehr Geschichten gehabt, aber die waren unaussprechbar, weil das, ich verstehe das auch, dass sie unaussprechbar waren, weil das, du musst als Dorf wieder zusammenfinden. Stell dir vor, ich meine, als du hast Kinder, ich habe Kinder, stell dir vor, dein Nachbar als Obernazi schickt deinen Sohn in den Volkssturm wissend, dass er als Kanonenfutter in den nächsten Wochen von irgendeiner Granaten zerrissen wird. Das sind Gräben, die sind unvorstellbar. Und die sind auch, ich verstehe auch, dass sie unbesprechbar waren über Jahrzehnte. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir in der Pflicht, dort, wo wir können, diese Geschichten noch zu sammeln, weil sie ewige Mahnung sein sollen für uns.
Und wunderbar, dass das jetzt möglich ist auf dieser Plattform Story One. Verrätst du mir, ich bin total neugierig, ich möchte lesen, welchen Autor muss ich hier suchen?
Josef Gantner.
Josef Gantner.
Jetzt hat er mal 3 Geschichten oben, jetzt habe ich es übertragen an seine Enkel, ihm zu assistieren. Ja. Ja,
okay, dann kommen wir in der Generationen-Rallye auf heute, also war jetzt gestern, auf heute. Wenn du deine 3 Mädels aufwachsen siehst, die werden natürlich wahrscheinlich auch immer fragen, Papa, erzähl mal, wie du klein warst.
Ja, genau, das lieben sie. Ja.
Das lieben sie, das haben meine Kinder auch gemacht. Wo siehst denn du da ganz große Unterschiede, wie du aufgewachsen bist? Und gibt es aber auch Parallelen vielleicht?
Es gibt Parallelen, glaube ich schon. Eines meiner größten Geschenke, das ich erhalten habe in meiner Erziehung, in meiner Kindheit, die sehr glücklich war, ist dieses Urvertrauen in das Leben. Wenn das auch gelänge, dass die Kinder das mitnehmen, dann wäre das eine wunderschöne Parallele. Ich weiß und sehe, dass wir es auf andere Art nähern müssen, weil ich als Bergbauernkind natürlich völlig anders aufgewachsen bin. Also
was ist der größte Unterschied, wenn du jetzt
ich wundere mich heute ab und zu, wie anstrengend Kinder erziehen oder begleiten ist, weil ich habe das völlig anders erlebt. Meine Mutter hätte am liebsten 6 Kinder gehabt oder mehr, aber wir waren 3 und dann gab es mehrere Fehlgeburten und irgendwann hat sie das Projekt dann auch beendet und dafür kam ein Pflegebruder. Aber bei ihr, das war so mein Empfinden auch, als ich selbst begonnen habe, quasi Familie zu gründen, und so, naja, Kinder gehen völlig nebenbei. Das war mein Erlebnis, ich habe es nicht anders erlebt. Und kann berichten, das ist nicht so. Ja. Das habe ich zwar so erlebt und bei meiner Mutter war es vielleicht auch so. Und es gibt ja auch diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, und das Dorf war halt da. Wir haben natürlich jeden Tag gearbeitet. Ja. und sind somit mitgelaufen in Freiheit und Verantwortung. Da war natürlich, das Feld war groß, der Wald war groß, also die Freiheiten waren groß, gleichzeitig viel Arbeit. Das hat mich oft auch anzipft, also ein bisschen kinderarbeitsmäßig, weil andere sind ja ins Freibad gegangen, während wir Heuernte eingetragen haben oder so. Skurrilerweise in meinen Ausbildungen dann, die ich ja ab 17 gemacht habe, Trainerausbildungen aller Art, viel Persönlichkeitsentwicklung, gab es immer wieder Momente, wo ich eingeladen wurde, gehen Sie jetzt in einen Zustand glücklicher Erinnerung. Und dort lande ich immer bei der Heuarbeit.
Wirklich?
Obwohl ich es teilweise gehasst habe, irgendwie, oder mich leid gesehen habe. Aber irgendwo war es offensichtlich so tief positiv auch gewurzelt und verankert, dass dieses, in der Großfamilie haben wir gearbeitet immer. Und dieses am Abend wissen, was man geleistet hat, das auch zu sehen, das ist wahrscheinlich toll in Erinnerung. Das ist gar nicht so leicht möglich, das zu simulieren in der Stadt oder am Stadtrand, weil wir sind natürlich ein völlig anders ausdifferenzierter Alltag. Und ich hoffe, dass ich aber den Kindern auch sowas wie eine Naturverbundenheit zum Beispiel trotzdem mitgeben kann. Das ist mir wichtig, auch wenn ich ganz andere Rahmenbedingungen hier habe.
Ja.
Und dafür gibt es natürlich am Stadtrand hier ganz andere Möglichkeiten auch, die auch wiederum großartig sind. Du kannst aus mehreren Schulen wählen zum Beispiel, was ich großartig finde, weil ich glaube, dass idealerweise jedes Kind maßgeschneidert auch einen Schultyp für sich findet, gemeinsam mit den Eltern.
Ne? Genau, bei uns damals gab es die
das
einzige
am Land gar nicht, oder? Weil
Volksschule
das ist, genau,
und das war's. Und
oder Hauptschule, das ist immer so, wie es ist. Ne? Es gibt Vor- und Nachteile in allem.
Genau. Matthias, dann fehlt uns natürlich noch die Perspektive morgen in unserer Generationen-Rallye. Was denkst du, wirst du einmal deinen Enkelkindern und deine drei Töchter werden dich definitiv irgendwann einmal zum Obi machen? Was denkst du, wirst du deinen Enkelkindern einmal für Erinnerungen weitergeben? Und ich meine, wir sind jetzt alle in einer ganz speziellen Zeit, vielleicht von dieser Zeit, oder ich beeinflusse dich gar nicht. Was denkst du, wenn sie dann sagen, Opi, erzähl einmal.
Ja, ich würde sie fragen, was interessiert euch, damit ich nicht irgendwie an ihnen vorbeirede, weil das mag ich dann nicht, wenn ältere Menschen einen zutexten. Aus Respekt kann das auch vorkommen. Also ich habe gerade auch ein Treffen gehabt. Ja, und da denke ich mir, okay, warum gehe ich nicht in einen Stoppschild und sage, nein, da gibt es auch sowas wie Respekt. Respekt auch durchaus vor dem Alter in dem Fall. Ja. Aber das sind ja nicht viele ältere Menschen, die so sind. Aber so einer will ich nicht werden.
Ja, also, ich danke dir für diesen Hinweis
der jetzt
hier.
Völlig an einem vorbeiredet, sondern
ganz wichtig.
Idealerweise,
also
ich würde sie fragen, was interessiert euch? So wie ich die Kinder frage, welches Thema? Also wenn sie sagen, Papa, erzähl uns, dann sage ich, welches Thema? Ne?
Spannend.
Sonst rede ich an ihnen vorbei. Und natürlich, ich bin ein großer Schreiberling. Ich schreibe seit über 10 Jahren Bücher mit oder Bücher und habe bei 10 Büchern mitgeschrieben oder selbst geschrieben oder herausgebracht. Und jetzt auch bei Story One. Das ist natürlich ein großer Schatz, wo ich merke, die Kinder lesen das nicht wirklich, das ist auch in Ordnung. Aber ich habe letztens gesagt, soll ich euch von jedem meiner Bücher ein Exemplar vorrätig halten, wenn ihr auszieht?
Ja.
Und dann die Augen geleuchtet. Mhm. Und das freut natürlich mein Herz. Ja, dass ich sage, okay, das ist weniger egozentrisch, sondern ich würde es lieben, von meinem Vater ein Buch zu haben.
Ja.
Und das muss nicht ein Stück Weltliteratur sein. Dass seine Geschichten aus Paris, wo er war, ein paar Monate, aus dem Hinternbringser Wald, wo er aufgewachsen ist, wie er die Lehre des Bundesheers, seine erste Liebe, die Hochzeit, die Kinder, also erlebt hat, das würde mich alles brennend interessieren.
Ja. Also du hast Fetzen davon, weil sonst könntest du es mir jetzt nicht erzählen.
Klar,
das heißt, du hast aus kleinen Erzählungen hast ein paar so Geschichten im Kopf von ihm und du hättest es gern.
Ja klar, mein Papa ist verstorben vor 5 Jahren und jetzt hat mir meine Mama mitgeben oder mit einem Paket für die Kinder mitgeschickt einen kleinen Eiffelturm.
Ja.
Der war früher immer über dem Fernseher.
Ja.
Und dieser Eiffelturm war gemeinsam mit einer Kennedy-Statue der Platzhalter für die große Welt.
Wow.
Die Welt muss erst klein sein, dann kann sie groß werden. Und ich habe ganz viel von diesen bergbaulich-alemannischen Tugenden mitbekommen. Da ist aber mitunter auch viel Enge drin. Und der Papa war der Kontrapunkt.
Ja.
War da irrsinnig unter Druck. Auch viele Kämpfe auf einsamen Posten ausgefochten und wurde dafür wahrscheinlich auch gering geschätzt, weil er jetzt nicht diesen selben blinden Arbeitsethos hatte und auch irgendwie zwei linke Hände. Und du bist ist sofort die Frage, da bist du ein ganzer Mann, nicht? In dieser Zeit damals. Ja. Aber allein, er hat es gerne mal in die Sonne gelegen oder schwimmen gegangen. Das war undenkbar damals. Also schwitzen ohne Arbeit zu verrichten bis in die 80er Jahre war undenkbar. Jetzt sporteln auch die Bauern, die Bergbauern. Also hat sich viel verändert, finde ich ein toller Fortschritt.
Aber dein Papa war schon fortschrittlich.
Mein Papa war da ein Revolutionär, ohne dass es vielleicht selber gewusst hat, aber war ein Kontrapunkt. Und ich konnte es gar nicht eigentlich so schätzen im Kindesalter, weil natürlich irgendwo im Werte- und Bewertungskorridor seines Umfeldes war, die da sehr, sehr ablehnend draufgeschaut haben mitunter oder sehr, sehr ambivalent berührt. Ne? Und heute weiß ich, dass er natürlich ein großes Fernrohr in die Welt war für mich.
Ne? Mein Gott, und von diesem großen Fernrohr zum kleinen Eiffelturm. Ja, und ich sehe jetzt von mir und du siehst den und die ganze Geschichte ist für dich damit dort verbunden.
Total. Und da steht jetzt bei mir noch, ich muss noch Platz suchen, das ist erst vor ein paar Wochen angekommen. Und das hat letztendlich die älteste Tochter hatte die Aufgabe, einen Gegenstand mitzubringen in die Schule aus alten Zeiten. Ja, und da hat sie ein Buch mitgenommen von meinem Urgroßvater. Ja. Das war ein Autor, der Franz Michel Felder und Bauernbefreier, Revolutionär, auch Parteigründer im Übrigen, der größte Literat Vorarlbergs damals. Peter Handke ist ein großer Fan, der sagt, seine Biografie aus meinem Leben ist eine der berührendsten des deutschen Sprachraums. Und dann hat sie auch den Eiffelturm mitgenommen, weil sie merkt, dass der extrem emotional geladen ist, mein Papa.
Super.
Und schön. Muss man wieder mit heranbringen. Ja. Das ist
emotional beladen, das bringt mir noch zu einer Frage bei diesen Erinnerungen. Matthias, du bist ja auch Coach. Und Erinnerungen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Erinnerungen sind ja auch trügerisch. Ich habe eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Und das ist ja immer so ein Abgleich zwischen dem aktuellen Selbstbild und der erinnerten Vergangenheit. Das heißt, wenn es mir jetzt im Moment gut geht und ich blicke auf meine Vergangenheit zurück, ist die ganz anders eingefärbt, als wenn ich komplett niedergeschlagen bin und dann zurückblicke. Jetzt meine Frage, was ist, wenn Menschen unter wirklich schmerzhaften Erinnerungen leiden? Denkst du, es gibt auch eine Möglichkeit, dass sie mit denen so umgehen, dass sie vielleicht, also ich sage es jetzt nicht umfärben, aber so umgehen, dass sie nicht mehr daran leiden?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube eben auch, dass Erinnerung nicht stabil und unveränderlich, monolithisch in unserem Gedächtnis, in unserem emotionalen Gedächtnis auch ist, sondern das ist so wie mit der großen Geschichtsschreibung. Geschichte wird immer wieder umgedeutet, also wird ja von den Siegern geschrieben, aber wird immer wieder umgedeutet. Ja. Also wenn es im Großen passiert, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass es nicht auch im Kleinen passieren sollte. Es sagt ja auch die Hypnotherapie ganz klar, es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben oder die richtige Biografie. Ah. Ja, das ist also für jene, die verkühlte Wurzeln haben. Mhm. Kann ich noch ein glückliches, ein geglücktes Leben haben? Ja, natürlich. Also bei Story One jetzt eben gerade das Buch diese Woche als Bestseller auch auf den Bestsellerlisten angekommen, Gregor Demblin, wie ich lernte, Plan B zu leben.
Kenne ich, ich mag das so sehr.
Springt ins Wasser in der Matura-Reise, während der Matura-Reise in den Querschnitt, also in den Rollstuhl. Und es ist herzzerreißend, wie er schreibt, aber auch schön und zum Lachen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt und habe gelacht. Und also es ist ja ein schnelles Lesen, aber er nimmt dich mit auf die Reise. Also er sagt, ich will nicht mehr leben. Warum muss ich überleben, wenn mir das schon passiert? Wie er sich dann über ein Jahr gegen den Rollstuhl stemmt und sagt, ich nicht, ich bin einer von denen, die aufstehen werden. Ja. Und dann irgendwann in diese Neubewertung kommt. Mhm. Und ich habe sie auch in meinem letzten Buch Kraft und Inspiration in diesen Zeiten in dieser Geschichte drin mit dem Warum. Auch Viktor Frankl sagt, also die letzte Freiheit, die da niemand nehmen kann, ist die Freiheit, eine Haltung zu dem einzunehmen, nämlich aus freien Stücken, was ist. Mhm. Und das war der Punkt, dass er die vier Konzentrationslager überlebt hat. Das war der Punkt, dass Nelson Mandela nicht gebrochen wurde in 27 genau. Jahren ja. Gefangenschaft. Aber das gelang ihnen sicherlich nicht am ersten Tag, dieser Reframe, also NLP-technisch oder psychologisch wäre es eine Reframing-Technik. Das heißt, das Bild ist dasselbe, aber ich lege einen anderen Rahmen drumherum. Also nicht einen grauen, tristen, sondern einen orange leuchtenden, wie auch immer.
Und das liegt in meiner Macht.
Das liegt in meiner Macht. Ja. Also, und wir haben das kulturell gespeichert. Das ist dieses Sprichwort, wenn mir jetzt dieses Glas da vor uns runterfällt, kann ich sagen, Scheiße, der Tag ist gelaufen, so elend, ne? Warum muss das mir passieren? Und es ist heute, und was wird man als nächstes passieren? Und du kannst sagen, elend, ja? Ich ärgere mich wirklich, jetzt werden wir das aufwischen und dann tanzen wir gemeinsam, Scherben bringen Glück. Ne?
Das und ist gut, dass du das Glas nimmst, Matthias. Ja. Mich erinnert das spontan an eine Geschichte, ich glaube, sie ist in deinem Buch drin, wie du nicht das Glas runterfallen lässt, sondern du machst einen Spaziergang und du trittst irgendwo rein.
Genau, in den Gag. Ja.
Genau.
Ja, absolut.
Und da hast du auch diese…
Es ist passiert. Ja, es ist passiert. Ich kann es, also Viktor Frankl sagt, wenn es unveränderliche Dinge sind, hilft die Frage des Warums nicht, weil es hält dich in einem Problemfokus, es zementiert dich in negativen Spiralen und Gedanken und die Frage wozu ist hilfreich, weil die ist produktiv, die führt dich an den nächsten Punkt. Und so wie der Gregor, irgendwann, Gregor Templin akzeptiert, sagt er, den Punkt, dass er querschnittsgelähmt ist, dass er jetzt im Rollstuhl sein wird und das ist auch eine weitere Geschichte, also loslassen ist das auch, diese negativen Gefühle loslassen. Dann erst kann ich, wenn ich den Status quo akzeptiere, kann ich mich erst fortbewegen. Wenn ich den Status quo nicht akzeptiere, dann ist das, sage ich immer, wie Sackhüpfen im Sumpf.
Genau,
dann ruckelst du an der Stelle in negativen Emotionen gefangen, aber du bewegst dich nicht vorwärts, Sackhüpfen im Sumpf, sondern du bleibst, wenn du allerdings in diesem Morast an negativen Gefühlen gewissermaßen einen Sockel ausbetonierst und sagst, okay, let's talk about it. Das ist der Punkt A. Ich bin querschnittsgelähmt oder ich bin, keine Ahnung, ich habe eine, das gibt es ja mit kleinen und großen, ich habe eine zu lange Nase oder ich habe keine geraden Beine oder ich bin ein bisschen zu kurz geraten oder zu lang oder zu vollbusig, zu flach. Es gibt 100.000 Geschichten, die uns nicht gefallen, oder? An uns selbst. Mit denen können wir uns versöhnen. Wir können sagen, so ist es.
Genau.
Und dann integrieren wir sie emotional, betonieren quasi diesen Punkt A aus und dann erst können wir eine Abstoßbewegung machen, emotional und zu Punkt B, C, D, E kommen.
Super.
Das ist die Idee. Ja.
Weil du Nelson Mandela erwähnt hast, dieses Gedicht, das er da auf Robben Island hat, I am the master of my fate, I am the captain of my soul.
Ja, unglaublich. Wunderbar. Ja.
Ja, also du bist der Master von deines Schicksals, deines Fates.
Nicht jeden Tag, aber ich versuch's zu sein. Ja.
Ja, wir waren jetzt ganz viel in der Vergangenheit, Matthias. Und ich möchte gerne zum Abschluss natürlich die Frage an die Zukunft stellen. Wo siehst du dich, diese berühmte Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und ich möchte da aber vorher etwas von mir einbringen. Ich liebe Stabreim, ja, Alliteration. Okay. Ich mag es gerne, wenn in einer Phrase, in einer Schlagzeile Wörter mit denselben Buchstaben beginnen. Und jetzt stell dir mal vor, du siehst eine Schlagzeile, alles mit weichem B, ja? Vom braven Bergbauernbuben, wobei das Brave werden wir schon, vom braven Bergbauernbuben zum beliebten Bundespräsidenten. Okay. Wie geht's dir spontan aus dem Bauch heraus? Ja. Also ich meine das natürlich so mit einem Funken von Humor, aber auch mit einer gehörigen Portion Ernst dahinter.
Naja, also die Politik verfolgt mich schon.
Ja.
Ich bin ein sehr politischer Mensch. Und gleichzeitig ruht diese Entscheidung, den Schritt hinauszugehen. Also ich bin immer noch politisch tätig, als Autor, Publizist, als Vater. Ich bin ja, wenn du so ein Politschädel bist, ist ja alles eine politische Veranstaltung. Nicht? Jede Hochzeit, ne? Da läuft mein Programm. Am Anfang hat meine Frau gesagt, kann man das abstellen? Sie sagen, nein. Es kostet viel Arbeitsspeicher. Das ist eine Routine. So wie Mercedes-Fahrer überall Mercedes-Fahrer sehen und Schwangere überall Schwangere. Ja. Und hast du heute schon Mercedes oder Schwangere gesehen? Nein. Aber sie sind mitten unter uns. Nicht? Ja. Also so ist halt der Politschädel, sieht überall, ja, und keine Ahnung, Dominik Thiem sieht überall Tennisbälle wahrscheinlich. Ne? Ich habe halt auch noch keinen gesehen. Aber die Entscheidung war ganz klar auch hier für meine andere Berufung auch und meine andere Liebe, nämlich Vater und Ehemann. Ich sage auch heute mit noch mehr Klarheit als vor 2 Jahren, die Familie hätte Schaden genommen. Es war 7 Jahre großartig vereinbar und dann waren einfach die Nerven ausgefahren, die Energien. Meine Frau hat mehr Interesse an außerfamiliären Dingen auch entwickelt. Das ist auch wichtig, weil es muss ja aus freien Stücken sein. Sie hat da eh viel auf sich genommen.
Ja, weil sie war ist ja eine großartige Malerin, wie ich schon gesehen habe.
Großartig, ja. Und das wollte auch in Entfaltung. Und ich glaube, er hat nicht mehr verheiratet, glaube ich, um das platt zu formulieren. Und die Familie hätte Schaden genommen. Das heißt, ich merke, dass ich wirklich zeitlich in einem Umfang derzeit gebraucht werde, dass es nicht vereinbar wäre mit Spitzenpolitik. Genau. Und aber was in 6 Jahren ist, weiß ich nicht. Ja.
Oder 10 Jahren.
Ja, ich unterstütze jetzt, unlängst waren wir kurz vor dem Shutdown noch in Südafrika, haben wir afrikanische Parteien unterstützt im Aufbau, Zentrumsparteien gegen halbautoritäre Regime und andere. Jetzt habe ich eine Anfrage auch am Balkan. Habe auch für den Deutschen Bundestag ein bisschen was gemacht. Jetzt nach einer Cooling-Off-Phase von 2 Jahren bin ich auch in Vorbereitung für ein erstes politisches Beratungsprojekt in Österreich. Das hätte ich bisher nicht angenommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich völlig verabschiede von den Dingen. Ich habe Felder, die ich mitbestelle, auch die Mega-Bildungsstiftung und so weiter. Und ob es ein politisches Amt ist, also ein politisches, ich weiß es nicht. Ich merke, dass sich das über die letzten 2 Jahre so viel. Ich bin noch nicht ganz durch. Ja.
Okay,
also es ändert sich immer noch. Das ist total spannend. Und ich beobachte da mit Interesse, wie sich die Dinge entwickeln und schauen wir mal, wo das landet.
Ja. Und schauen wir, wie du dann in 10 Jahren dann ja. zurückblickst
ja.
und welche Erinnerungen sich in dieser Zeit wieder neu angesammelt ja. haben in deiner Schatzkammer.
Ich komme wieder.
Ja, sehr gerne, Matthias. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Lieben Dank, Luise.
Ja. Alles Gute. Danke.
Das war Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.